Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Seit Samstag, den 26. November, ist in Freiburg im Augustinermuseum die Ausstellung Nationalsozialismus in Freiburg für die allgemeine Öffentlichkeit geöffnet. Und zwar noch bis zum 7. Oktober 2017. Im folgenden Interview hört ihr einen ersten Bericht. I throw in audible mess, make you express the rest, all before getting dressed. Flowers and watch you on it, sailor, tell me now, 'cause I
dein Gesamteindruck der Ausstellung?
Tja, zunächst mal ist ja festzuhalten, dass Freiburg zwar schon eine Ausstellung gehabt hat zum 50-jährigen Jubiläum des Bombenangriffs aus Freiburg und dort sehr kräftig sich in der Opferrolle gesuhlt hat. Als Folge davon wurden dann einzelne Aspekte, wie zum Beispiel Zwangsarbeit in Freiburg, als Auftrag des Gemeinderates gemacht. Aber dies ist jetzt die erste Gesamtschau. Wenn man sich das überlegt, dass 71 Jahre nach der Niederschlagung der Nazi-Barbarei durch die alliierten Truppen, dies stattfindet, ist es doch ein, sagen wir mal so, ein Zeichen für sich selbst, sage ich, dass da spricht. Jetzt zu dieser Ausstellung. Die Ausstellung ist konzipiert. Ich glaube, das sind so moderne Ausstellungsmachereien um Personen. Also es gibt dort Personenporträts von 30 Personen, von Tätern, von Opfern, von möglicherweise nur Mitläufern. Dazu können wir später noch was sagen. Die in der zentralen Achse ausgebreitet werden, bestehen. Das Augustinermuseum ist ja zum großen Teil eine alte Kirche, also aus dem Mittelgang. Hell und Licht gehalten. Da sind diese so 30 Personen als so eigenständige Elemente aufgebaut. An den Wänden gibt es dann Daten zur Zeitgeschichte. Auf der einen Seite Zeitgeschichte im Verlauf, also Ende des Kaiserreichs bis hin zu Ende des Zweiten Weltkrieges. Und auf der anderen Seite aber auch Daten zu Etappen innerhalb der Nazizeit und Etappen auch des Ausschlusses von Personen und Menschengruppen aus der sogenannten Volksgemeinschaft, die dort aufgeführt worden sind an den Wänden. Man kann sich also hinsetzen und kann dann so die Idee der Ausstellungsmacher von Tätern und Opfern auf Elemente blicken, die dann in drei Begleitkammern eingerichtet sind und unter so Motti stehen wie Hoffnung und Krise, also die Vorbereitung nach 1918 oder Heilsversprechen, Einschluss in die Volksgemeinschaft, Gewalt, Ausschluss aus der Volksgemeinschaft. Das sind so drei Kammern, wo so weitere Objekte dann gruppiert sind, die dann das Wesentliche charakterisieren. Reinkommt man, das muss ich noch ergänzen, durch ein Entree, wo Fragen aufgeworfen sind, Schlagzeilen und Fragen. Und dort ist auch prominent gruppiert das, was wir jetzt gerade eben hatten, also die während des Umbaus der alten Synagoge 1926, entfernte Spitze der Synagoge, eine der Turmspitzen der Synagoge, die man jetzt im Sommer 16 bei der Umgrabung des Platzes der alten Synagoge wieder aufgefunden hat.
Vom Denkmalamt, glaube ich, als Stolperstein bezeichnet wurde, obwohl im Museum wohl kaum ein Stolperstein wirklich adäquat für ein Stolpern sorgen. kann. Ja, du hast angesprochen, die Ausstellung ist in drei Teile gegliedert. Der erste.
Ja, vier, fünf Teile, wenn man so will. Also diese Zentralachse und die drei Kammern.
Die drei Teile beziehen sich jetzt zumindest auf eine zeitliche. Ja. Zeitlich ist die Ausstellung in drei Teile gegliedert. Der erste Part deckt die Zeit von 1918 bis 1933 ab. Geprägt war die Zeit, so ist in der Zeitung Der Sonntag zu lesen, durch das kollektive Trauma des verlorenen Weltkriegs und des Versailler Vertrags. Du hast schon angesprochen, dass man in einer vergangenen Ausstellung schon mal in Freiburg versucht hat, sich so ein bisschen in die Opferrolle zu begeben. Wird jetzt auch in dieser Ausstellung versucht, den Versailler Vertrag als Hauptgrund für den Nationalsozialismus hinzustellen? Externe Gründe also, die zum Nationalsozialismus führten?
Also ich denke mal, das ist, finde ich, eine sehr steile These, von einem kollektiven Trauma der Kriegsniederlage zu reden, wenn man weiß, dass dieser Krieg ja beendet worden ist durch Soldatenaufstände, insbesondere der Kriegsmarine, und sich dann wie ein Flächenbrand durch ganz Deutschland ausgedehnt hat und auch die Burgfriedenpolitik, die das wilhelminisch-imperialistische Kaiserreich dann gemacht hatte, im Inneren dann auch aufgebrochen ist und vorher Streikbewegung hat. Also die nationalistisch-völkischen Kreise, für die war das sicherlich möglicherweise ein Trauma gewesen, dass sie aus ihrer sicheren Position heraus, ihrer imperialen Machtentfaltung, jetzt eine Niederlage erlitten haben. Es ist ja bekannt, dass der Generalstab schnell übergegeben hat, als er klar war, nachdem er Millionen von Menschen zu Tod und Verstümmelung gebracht hatte, dass dann die zivile Regierung dann den Friedensschluss suchen sollte, beziehungsweise den Waffenstillstand schließen sollte. Und daraufhin gab es ja in diesen gleichen Kreisen, wo dieser Generalstab entstammte und der in brutalster Art und Weise nicht nur mit Kriegsbeginn schon durch Belgien marschiert ist, sondern während in allen möglichen Schlachten des Stellungskrieges ja Massenmord, Giftgaseinsatz etc. zu verantworten hat. Also dieser Generalstab hat dann ja hinterher gleich auch durch die Propagandakompanien auch ausrufen lassen, die Deutschstoßlegende des unbesiegten Heeres, das dann zurückgezogen werden musste, weil und so weiter, ja, die Heimatfront ihm in den Rücken gefallen ist, das unbesiegte Heer dann zurückmarschiert werden musste. Das ist eigentlich ein Stigma oder eine Propaganda-Zentrallüge des rechten Teils der Gesellschaften gewesen und auch der sozialen Schichten gewesen, dass dies jetzt praktisch in einer Form des Appeasements wieder aufgegriffen wird, ist schon eher als trostlos zu bezeichnen in Bezug auf die Geschichtsdarstellung. Wenn man in das Begleitbuch reinguckt, findet man diese Trostlosigkeit sogar in einer skandalösen Form wieder. Dort ist ein Artikel des deutschen nationalen emeritierten Historikers Krumbiegel enthalten, der sich beschäftigt mit dem Frontkämpfertag 1937 während der Nazizeit, wo er wortwörtlich dann unter anderem davon schreibt, dass dieses Trauma, diese große Wunde der Weimarer Republik, die sie angeblich nicht beendet hätte, die Ehrung des Vaterlandes, dass diese Kriegsbeschädigung die Nazis aufgegriffen hätten und dann erst die Nazis stellten nach der Machtergreifung demonstrativ klar, dass die ehemaligen Frontsoldaten und deren Frauen mit den Kindern nicht umsonst gelitten hatten und gestorben waren, sondern Deutschlands für Deutschlands Heil. Was hier geschah, war eine regelrechte Enttraumatisierung, deren tiefere Dimension zu erforschen bleibt. Also wenn man solche Appeasement-Propaganda des deutschen Nationalen im Jahre 2016 noch glaubt, an die Kinder und Jugendlichen zu bringen, die primäre Zielgruppe dieser Ausstellung sind, dann denke ich, ist das eigentlich ein politischer Skandal erster Güte, der meines Erachtens hier diskutiert gehört in mehreren Kreisen, auch der Ausstellungsmacher. Also es sind ja durchaus prominente Namen, ob das nun vorneweg Heike Hormann ist, Ulrich Herbert etc., die oder auch in den Einzelbeschreibungen von Personen, zum Beispiel Heiko Wegmann. Also da gehört, denke ich, sehr wohl eine Debatte dazu da rein, die eben, wie gesagt, schon an der ersten Wand beginnt mit dem Trauma, das möglicherweise für Teile dieser sozialen Schichten tatsächlich ein Trauma gewesen sein mag. aber eben auch das aktive Element hatte, nämlich in dem Raum wird ja auch unter anderem ein Bild des Soldatenrates von Freiburg gezeigt und seinen ersten Forderungen, Herstellung der Unterkünfte etc., Sicherstellung der Versorgung, all dieses durchaus sehr widersprüchlich gewesen ist.
Der zweite Teil der Ausstellung, der zweite zeitliche Teil, widmet sich den Heilsversprechen der Nazis. Wird die Wirkung der NS-Propaganda in der Ausstellung eindrücklich dargestellt?
Also ganz generell würde ich sagen, ich würde allen empfehlen, diese Ausstellung zu besuchen. Die ist zwar relativ teuer mit 7 Euro und sich das auch anzugucken und auch sich auf das Macherkonzept einzulassen. Aber für mich zentral wird sein, dass die Leute sich tatsächlich ein bisschen mehr vertiefen in das Begleitbuch. Das kostet zwar 25 Euro, sicherlich für viele Geldbeutel kein einfach zu erwerbender Preis, aber tatsächlich sind dort wesentlich mehr Dokumente und wesentlich besser aufgearbeitet, als in der Ausstellung es auch überhaupt möglich ist. Und also ein starkes Plädoyer dafür, das zu machen. Wenn man diese durchaus in der Ausstellung auch angelegten Widerspruchsebenen sich ranguckt. Wie gesagt, ich habe ja aus dieser Nazi-Zeit jetzt gerade mal zitiert gehabt, den Herrn Krumbiegel, emeritierten Historiker der Universität Freiburg, und seine deutschnationale Version der Geschichte, der deutschen Geschichte auch in der Nazi-Zeit. Da muss ich sagen, Heilsversprechen und der Einschluss in die Volksgemeinschaft, ich denke, es fehlt vieles, sag ich mal. Also was mir fehlt, ja. Es gibt zum Beispiel, wir haben das ja, du hast ja selbst auch hier Rüdiger Binkel interviewt in Bezug auf die Zwangsarbeit in Freiburg. Auch ein kleines Kapitel. Niemand taucht auf in den 30 Personen, die dort ist, in der Personenachse. Wobei zum Beispiel aber Opfergruppen wie zum Beispiel Veronika Reinhardt auftaucht oder die Familie Ämter als Zeugen Jehovas, die verfolgt worden sind. Veronika Reinhardt für Sintis etc. Aber als von Zwangsarbeit dann als Personen taucht dort niemand auf, also für das Momentum der Zwangsarbeit. Und da haben wir ja den Gegenpol auch ganz einfach gehabt. Da haben wir zum Beispiel die Familie Brenzinger. Es gibt eine Reihe von Freiburger Familien, wo man wirklich mal sagen müsste, es wäre mal gut zu wissen, wie die Geschichte dieser Familien dann in Weimarer Republik und Nazizeit tatsächlich gewesen ist und wer die Nutznießer, das weiß man im Fall des Kaufhauses Koppes zum Beispiel, der Nutznießer der Arisierung der frühen 30er Jahre dann gewesen sind. Und da haben sich nicht nur dann später, wo die restlichen Jüdinnen und Juden Freiburgs deportiert wurden nach Görs, der Hausrat dann versteigert wurde in öffentlichen Versteigerungen, auch ganz sehr gut dran bereichert, sei es dadurch, dass Konkurrenten ausgeschieden worden sind oder eben halt Geschäfte übernommen worden sind in der Nazizeit. Also dieses fehlt gänzlich. Selbst 71 Jahre nach Kriegsende, nach Niederschlagung der Nazis, fehlt dieser Blick auf das Just-Milieu von Freiburg interessanterweise gänzlich. Wobei das total interessant auf der anderen Seite ist. Freiburg ist ja, wenn man so will, Stadt des katholischen Zentrums gewesen, hat 2 Reichskanzler gestellt, Josef Wirth, der zum Beispiel nach dem Rathenow-Mord klar und deutlich als Reichskanzler erklärte, der Feind steht rechts, eine Politik, die im Zentrum dann nicht weiterverfolgt worden ist, und vorher den Herr Fehrenbach. Und die Frage des katholischen Zentrums und die Frage, dass auch bei der letzten sogenannten freien Wahl am 5. März, also 2 Jahre nach der Machtübertragung an Hitler selbst, noch in Freiburg das Zentrum auf 30%, die Sozialdemokratie auf 14% und die KPD auf 8% und die Nazis gerade mal auf 36% zwar die stärkste Kraft gewesen sind, aber trotzdem nicht eine Mehrheit gestellt haben. Das drückt sich eigentlich, würde sich, auch wenn man so die Familiengeschichten der führenden Familien anguckt, ob es nun die Knechts sind, ob die Herders sind, ob die Feierlings sind, man könnte jetzt die ganze Namenreihe durchziehen, gerade auch im Verhältnis zum Umland, auch zu den Landgemeinden, evangelischen Landgemeinden wohlgemerkt, wo es dann ja 90-prozentige Nazi-Ergebnisse gegeben hat und wo auch die große Rekrutierungsbasis für die SA gewesen ist. Das wäre natürlich, wäre spannend und ich denke, da wird viel mit diesem Faszinatiosum und den modernen Propagandastrategien und sowas, wird eher drüber gehubbelt, weil das sind natürlich konkrete gesellschaftliche Situationen, gesellschaftliche Prozesse und Akteure, die da drinnen in Frage kämen und da wäre Freiburg von der Seite her nochmal durchaus spannend. Die Ausstellungsmachenden sagen selbst, dass sie nach wie vor nicht eine vollständige Erfassung haben der Rolle der Stadtverwaltung in der Gleichschaltungspolitik, also also die Übernahme von Bender auf Kerber. Also das sind sehr wohl noch unerforschte Geschichten, wie auch, wie gesagt, diese Familiengeschichten, sage ich jetzt auch mal dazu.
Michel, Freiburg hatte für den Nationalsozialismus durchaus auch eine Vorreiterrolle. Die Rassenideologie wurde besonders auch an der Freiburger Universität entwickelt. Freiburger Ärzte waren führend beim Thema Euthanasie involviert. Hätte es nicht geregnet, wäre Freiburg schneller als alle anderen bei der Bücherverbrennung gewesen. Auch als judenfrei hat man sich ziemlich schnell bezeichnet.
Wird
diese Ausstellung jetzt dieser Vorreiterrolle Freiburgs gerecht?
Ja, es gibt für Hocher, es gibt für Krebsbach etc. Gibt's alles in der Personenachse entsprechende Hinweise darauf. Wobei interessanterweise, und das muss man dann ja auch mal sagen, wenn wir auf Freiburger Familien eher die interessanten Geschichten praktisch beim Rundgang gewesen sind, wenn Peter Kalchthaler von seinem Vater erzählt und weiteren bekannten Freiburger Familien, dann wird eigentlich in der plastischen Form doch ein bisschen mehr wie formiert diese Gesellschaften dann gewesen sind und wie mitmarschiert worden ist, wesentlich mehr deutlich. Aber da müsste man dann mit Peter Kaltschaller nochmal wieder reden darüber. Also da gäbe es sehr viel mehr zu nochmal zu erzählen, was dann das Gute wäre. Aber die das Gute in oder das vermeintlich Gute in der Akzeptanz der Nazi-Zeit. Was viele Sachen, die jetzt aufgedeckt worden sind, auch oder was heißt aufgedeckt worden sind, eigentlich bekannt gewesen sind, ist zum Beispiel die Frage des Schleppemodells, des Umbaus von Freiburg-Rottegring, wo schon die alte Synagoge schon 1937 planerisch platt gemacht ist, also nicht mehr existent ist an ihrem alten Platz. Was auch ein bisschen verschüttet gewesen war, waren die frühen Arbeiten am Westwall und die Herstellung von Sanitätsbunkern, zum Beispiel im Tunniberg, auch sehr spät erst wieder entdeckt worden, sind verschiedene Elemente, wo man feststellen kann, gerade diese massenformierte, in diesen Massenorganisationen formierte Gesellschaft hat sehr wohl schon sich darauf eingestellt und konnte diesen Widerspruch zwischen offiziell erklärten Friedenswillen, nochmal zurückzukommen, das ist ja dieser Kriegsfrontkämpfertag, den Herr Historiker Emeritus ja als die Heilung, die narzisstische Heilung des Traumas der Kriegsgeneration bezeichnet, dass diese offizielle Friedensschalmeien bei gleichzeitiger systematischer auch Kriegsvorbereitung, dass es also nach Ausschaltung des inneren Gegners auch die Ausschaltung des Expansion nach außen gehen würde, das konnte niemanden eigentlich verborgen bleiben. Und da waren dann die gesellschaftlichen und öffentlichen Institutionen eingeplant darüber.
Ja, und wer jetzt wissen will, wer die Personen sind, über die wir jetzt alles geredet haben, der oder die schaut sich am besten einfach selber die Ausstellung an. Dann kann die Person auch schauen, ob das Thema in adäquater Form behandelt wird. Wir sind gespannt, ob da auch über diese Ausstellung noch ein bisschen inhaltlich mehr Debatten in Freiburg geführt werden.
Ich möchte dazu sagen, ich habe jetzt empfohlen den Ausstellungskatalog mit 25 Euro. Es gibt ein Buch, was wahrscheinlich gar nicht neu aufgelegt ist, zuletzt 2002 in Auflage. Das ist die Verfolgung, Widerstand, Neubeginn in Freiburg, der VVN zu 33, 45 zu Freiburg. Ein Buch, wo man sehr schön auch nochmal, das ist sehr viel mehr Dokumente gibt, auch aus dem Widerstand der Gewerkschaftsbewegung, der Linken, Teile der Sozialdemokraten, der Kommunisten, auch in der Vorgeschichte darauf, also zum Beispiel, was wahrscheinlich der Uni-Arzt ja auch nicht weiß, dass zum Beispiel aufgrund gerade des Roten Studentenbundes Nazis aus dem Aster entfernt worden sind, noch 32 mit Anschluss einer Mehrheit im dortigen Studentenrat oder dass zum Beispiel der Auftritt des Preußenprinzen 1932, den die Nazis als ihren großen Wegbegleiter mit nach Freiburg geholt hatten, durchaus im antifaschistischen Protest unterging oder dass am 19.01. in Freiburg die SA gerade mal 350 mobilisieren konnte und es durchaus antifaschistische Proteste gegeben hat. Also das alles nochmal dazu, zu diesem angeblich einheitlichen, kriegstraumatisch bedingten Freiburger Gesellschaft, dass es durchaus also bis hinein in das Zentrum durchaus andere Tendenzen gegeben hat. Das sollte man einfach zur Kenntnis nehmen. Und dazu muss man dann aber auch andere Bücher, wie zum Beispiel Verfolgung, Widerstand, Neubeginn in Freiburg, der VVN, auch mit zu Rate ziehen.
Und auch wer mehr über Zwangsarbeit in Freiburg erfahren will, kann sich an die örtliche VVN-Gruppe, glaube ich, wenden. Da gibt es noch einige Dokumente, die diese auch haben. Ja, die Ausstellung ist noch bis nächsten Oktober zu sehen. Es gibt also noch relativ viel Zeit.
Viel Zeit, und man muss sagen, es ist schade, dass das Museum oder der Gemeinderat beschlossen hat, dass sich das Museum so hoch selbst finanzieren muss. 7 Euro Eintritt ist schon eine ganze Menge Kohle. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Schuleintritte natürlich umsonst sein werden.
Ein Bericht von der Ausstellung Nationalsozialismus in Freiburg. Sie ist seit dem 26. November und noch bis zum 7. Oktober des nächsten Jahres im Augustinermuseum in Freiburg zu sehen. Can't keep a secret like you do. Foolishly past glancing brown eyes, caught in right to describe, feet planted firmly. I hope you don't hurt me. Never been broken, but neither is he. I don't have a record. I can't keep a secret like you do. Sailor, I don't have the patience of the crew. Mach dir dein eigenes Radioprogramm mit der Homepage von RDL. Die Website von Radio Dreieckland präsentiert sich im neuen Kleid mit einigen neuen Features.
Es gibt einen komplett neuen Standalone-Player. Du kannst damit den Livestream anhören und dabei weiter durch die Webseite klicken. Außerdem gibt es eine Playlist-Funktion. Bei beliebigen Beiträgen auf Plus Playlist klicken und einer nach dem anderen wird abgespielt.
Also, nie mehr abhängig sein vom Livestream. Mach dir dein eigenes Radioprogramm mit Plus Playlist auf der Homepage von RDL.
Mit den Sendungen und Beiträgen, die du hören willst.
Im Internet unter rdl.de.
Loneliness in pictures.